Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ahoi und willkommen zu einer neuen Sendung. Mein Name ist Till Janzer. Gleichgeschlechtliche Paare erhalten ab dem neuen Jahr in Tschechien neue Möglichkeiten. Dazu mehr in unserem ersten Beitrag heute. Auch der Sport trägt zum Ausstoß von Treibhausgasen bei. Die Verbände in Tschechien beginnen aber nun, sich damit zu beschäftigen, wie sie die schädlichen Emissionen reduzieren können. Außerdem sind wir auf den Spuren von Franz Kafka in Prag unterwegs. Zunächst aber die neuesten Nachrichten aus und über Tschechien, und zwar von Martina Schneibergova.
Die Nachrichten.
In den ersten drei Quartalen 2024 ist die Bevölkerungszahl der Tschechischen Republik zurückgegangen. Sie sank um 3.300 auf insgesamt 10.897.000 Menschen. Die Sterberate lag höher über der Geburtsrate. Der Bevölkerungsrückgang wurde durch Zuwanderung aus dem Ausland leicht abgemildert. Im Vergleich mit den ersten drei Jahrvierteln des Vorjahres kamen in diesem Jahr bedeutend weniger Kinder zur Welt. Die Zahl der Gestorbenen stagnierte. Die Zahl der Vermählungen ist gesunken, höher war die Zahl der Scheidungen. Dies teilte das Statistikamt am Montag mit. Durch Zuwanderung stieg die Bevölkerungszahl bis Ende September um 15.000 Menschen. Im Vergleich mit dem Vorjahr war dieser Zuwachs jedoch um 59.300 Menschen niedriger. Dies wurde vor allem durch die Auswanderungen ins Ausland im März verursacht. Laut dem Statistikamt hängt es mit dem Ablauf der Sondervisa bei Menschen zusammen, die deren Verlängerung nicht beantragt hatten. Die Geflüchteten aus der Ukraine mussten die Sondervisa bis Ende März verlängern. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres ist die Einwohnerzahl in Prag um 7.400 auf mehr als 1.392.000 Menschen gestiegen. Der Anstieg war vor allem auf die Zuwanderung zurückzuführen, teilweise aber auch darauf, dass in der Hauptstadt mehr Menschen zur Welt kamen als gestorben sind. Prag ist der einzige Kreis in Tschechien, wo in diesem Zeitabschnitt der sogenannte natürliche Zuwachs verzeichnet wurde. Dies geht aus den Daten hervor, die vom Statistikamt am Montag veröffentlicht wurden. Seit dem Jahresbeginn bis Ende September kamen 9.062 Kinder in Prag zur Welt. Während derselben Zeit sind 8.684 Menschen in der Hauptstadt gestorben. Was die Bevölkerungszahl betrifft, bleibt die Hauptstadt weiterhin der zweitgrößte Kreis in Tschechien. Mehr Bewohner leben nur im Kreis Mittelböhmen. Dieser hatte Ende September 1.460.000 Einwohner. Mehr als 1 Million Menschen leben des Weiteren in den Kreisen Südmähren und Mähren-Schlesien. Hunderte von Gläubigen haben am Sonntag mit einer Prozession durch das Stadtzentrum von Brünn und anschließend einem Gottesdienst in der St. Peter und Paul Kathedrale das Jubiläumsjahr 2025 in der Diözese feierlich eröffnet. Die Teilnehmer versammelten sich zuerst in der Jakobskirche, von dort aus begab sich der Umzug durch das Stadtzentrum in die Kathedrale. Papst Franziskus hatte das heilige Jahr 2025 am Heiligabend im Vatikan unter dem Motto Pilger der Hoffnung eröffnet. Als ein Symbol der Hoffnung wurde an der Spitze der Prozession in Brünn ein Kreuz getragen. Das Holzkreuz wird das ganze Jahr lang in einer der Kapellen der St. Peter und Paul Kirche stehen. Im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr werden in der Brünner Diözese zahlreiche Programme an 8 Wallfahrtsorten vorbereitet. Zu den Orten gehören beispielsweise die Basilika Maria Himmelfahrt in Brünn, die Kirche Maria Heimsuchung in Hluboké Mašovce sowie die Basilika Maria Himmelfahrt in Žďár nad Sázavou. Die tschechische Theater- und Filmschauspielerin Jana Sinková ist am Samstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Information der Boulevardzeitung Bles wurde vom Prager Theater Studio Y bestätigt. Sinková spielte über 50 Jahre lang in diesem Theater, das in Liberec entstand und 1978 nach Prag übersiedelte. Die Kleinbühne wurde von Sinkovas Mann Jan Schmidt gegründet. Der Regisseur starb im Juni dieses Jahres. Außer dem Theater spielte Sinková in mehreren Filmen, darunter im Spiel um den Apfel der Regisseurin Věra Chytilová und in Jiří Věrčák Saturnin. Sinková trat auch in der Kinderserie Die Rückkehr der Märchenbraut von Regisseur Václav Orlíček auf. Die tschechische U20-Nationalmannschaft hat auch in ihrem dritten WM-Spiel gesiegt. Am Sonntag aber gewann sie in Ottawa über die Slowakei mit 4:2. Auch nach der dritten Vorrundenbegegnung führt das tschechische Team die Tabelle der Gruppe B. Am Dienstag aber treffen die tschechischen Junioren auf das Team Schwedens. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Dienstag überwiegend heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 5 Grad Celsius. In Schlesien und im Böhmerwald werden bis zu 8 Grad Celsius erreicht. Die Meteorologen warnen am Vormittag vor Eisglätte.
Vielen Dank, Martina, für den Nachrichtenüberblick. Ab Mittwoch heißt die gesetzlich anerkannte Verbindung von einem Mann mit einem anderen Mann oder einer Frau mit einer anderen Frau hierzulande nur noch Partnerschaft. Das Attribut Registrierte fällt hingegen weg. Damit einhergehen neue Rechte. Falls sie gemeinsam in eine Partnerschaft treten würden, könnte sie die gemeinsame Tochter Magdalena adoptieren. Das sei die wichtigste Sache für sie, sagt Carolina, die mit Lucie in einer lesbischen Beziehung lebt. Die Möglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare, das leibliche Kind der Partnerin oder des Partners zu adoptieren, ist eine Neuerung, die zum Jahresbeginn 2025 in Tschechien in Kraft tritt. Sie gehört zur Partnerschaftsregelung, die in einer Novelle des bürgerlichen Gesetzbuches verankert wurde. Ob Carolina und Lucie aber diesen Bund schließen werden, ist noch nicht klar.
Dass die Partnerschaft verabschiedet wurde, ist sicher ein positiver Schritt in die Zukunft. Für uns war es eine Art Signal. Wir haben es darauf dann verlobt, sind aber noch nicht 100% entschieden. Ja, wir können in Anführungszeichen einen Lebensbund eingehen, aber es ist immer noch nicht die Ehe.
Denn die Ehe für alle wurde letztlich vom Abgeordnetenhaus abgelehnt und stattdessen nur die Partnerschaft beschlossen. Sie bietet immerhin einige Vorteile gegenüber der vorherigen registrierten Partnerschaft. Karel Dvořák ist stellvertretender Justizminister und fasst zusammen.
Na rozdíl od partnerů, kteří uzavřeli registrované partnerství.
Im Gegensatz zu Partnern, die eine registrierte Partnerschaft abgeschlossen haben, können Partner, die eine Partnerschaft nach der Novelle des bürgerlichen Gesetzbuches eingehen, das Kind ihres Partners adoptieren. Den Partnern entsteht ein gemeinsames Vermögen. Und nach dem Ende der Partnerschaft durch den Tod von einem der beiden Partner hat der andere Partner das Recht auf eine Witwen- bzw. Witwerrente.
Respektive vdovecký důchod.
Nicht möglich ist jedoch, dass die Partner ein Kind aus einem Heim adoptieren.
Osvojení dítěte z ústavní péče partnery nebude ani po novele občanského zákona.
Dies wird auch nach der Novelle des bürgerlichen Gesetzbuches nicht möglich sein. Eine Adoption ist nur möglich, wenn der andere Partner der Vater oder die Mutter des Kindes ist. Man kann also nicht zusammen ein fremdes Kind adoptieren.
Z partnerů rodičem dítěte. Nelze tak společně osvojit cizí dítě.
Damit bleibt Tschechien bei den Rechten für gleichgeschlechtliche Paare weiter hinter den Ländern im Westen Europas zurück, aber ebenso beispielsweise hinter Slowenien oder Estland, also früheren Ostblockstaaten. Und das kritisiert auch Klara Laurenčíková-Šimáčková, die Regierungsbeauftragte für Menschenrechte.
Auf der einen Seite ist die Einführung der neuen Partnerschaft ein bedeutender Schritt für Tschechien. Auf der anderen Seite darf man eben gerade nicht den erwähnten Unterschied im Adoptionsrecht vergessen und vor allem auch nicht die Beibehaltung der doppelten Terminologie und rechtlichen Möglichkeiten, die immer noch zwischen Paaren gemäß ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung unterscheidet.
Organisationen der LGBTIQA+ wollen aber weiter für eine Ehe für alle in Tschechien kämpfen. Dies hat die Initiative Isme Fair, wir sind fair, am Freitag bekannt gegeben. Die registrierte Partnerschaft wurde im Übrigen hierzulande im Juli 2006 eingeführt. Wir kommen zu einem anderen Thema. Flugreisen zu Trainingscamps, internationale Turniere oder die Herstellung von Ausstattungsgegenständen und Uniformen. Im Sport wird eine Menge CO2 produziert. Aber wie hoch ist diese Belastung genau? Das wollen nun ebenso die tschechischen Sportverbände herausfinden. Unterstützung bietet dazu ein spezielles Rechensystem. Ferdinand Hauser berichtet.
Die tschechischen Sportverbände haben begonnen, ihren CO2-Fußabdruck zu messen. Das tschechische Olympiakomitee hat hierfür Anfang Dezember eine neue Rechensoftware vorgestellt. Sie wurde extra für den Sportbereich entwickelt und das von der EU und dem Deutschen Öko-Institut. Eva Rebmann ist stellvertretende Direktorin des Büros des Europäischen Olympischen Komitees. Bei der Vorstellung des Klimarechners sagte sie im Interview für den tschechischen Rundfunk:
More and more we see how climate change.
Wir sehen immer deutlicher, dass der Klimawandel beeinflusst, wie wir Sport treiben. In Tschechien gab es vor kurzem ein verheerendes Hochwasser, bei dem auch Stadien und Trainingsplätze zerstört wurden. Die Hitze im Sommer beeinträchtigt die Gesundheit der Sportler. Und wenn es allzu heiß ist, kann man im Grunde gar nicht mehr laufen gehen. Im Winter wiederum wird Schnee immer seltener. Die Saison wird unvorhersehbar und das ist eine Katastrophe für die Zukunft des Wintersports. Uns darf all das nicht egal sein, ansonsten verschwindet irgendwann der Sport, den wir so sehr mögen.
Just disappear, the sports we love.
Beim tschechischen Olympiakomitee wird der CO2-Rechner deshalb bereits verwendet, wie deren Mitarbeiterin Nadja Czerna erläutert.
Wir müssen wissen, wo wir stehen, welche unserer Tätigkeiten die meisten Emissionen verursachen, ob es das Fliegen oder das Fahren zu Veranstaltungen ist, die Turniere als solches oder etwa der Einkauf von Kleidung und Material. Es ist nötig herauszufinden, welche dieser Tätigkeiten den größten CO2-Fußabdruck hat. Erst dann können wir Maßnahmen ergreifen, die zur Reduktion führen.
Kommerzielle Firmen müssen bereits jetzt ihre Treibhausgasemissionen errechnen. Für den nicht professionellen Sportbereich ist dies hingegen nicht vorgeschrieben und auch nicht geplant. Sponsoren oder Verbände können die entsprechenden Daten aber verlangen. In dieser Richtung aktiv ist etwa bereits die Internationale Biathlon-Union oder der Leichtathletik-Dachverband World Athletics. Aus diesem Grund messe auch der tschechische Leichtathletikverband bereits seine Emissionen, sagt die dortige Projektmanagerin Lenka Semerova.
Der Leichtathletik-Dachverband hat Forderungen und Kriterien zusammengefasst, die der tschechische Verband bei internationalen Veranstaltungen erfüllen muss. Wir messen also nach der Methodik von World Athletics, aber auch der nun vorgestellte CO2-Rechner kann nützlich sein.
Um von dieser Nützlichkeit auch Sportorganisationen in anderen Ländern zu überzeugen, reist Eva Rebmann häufig durch die einzelnen EU-Staaten. Wie groß ist die Bereitschaft bei den Sportverbänden, Treibhausgase einzusparen?
Very often in the organizations that we work with now.
Die Leute in den Organisationen wollen oft einen Wandel, so auch in Tschechien. Die Menschen, mit denen wir hier zusammenarbeiten, sind wirklich kompetent und versuchen, etwas an der Lage zu ändern. Aber sie treffen oft auf Widerstand. Ich glaube, in Tschechien ist eine gewisse Klimaskepsis weit verbreitet. Viele wollen einen Wandel, aber die Kollegen oder der Chef glauben nicht, dass es dringend ist, das Problem anzugehen.
That don't believe in the urgency of doing something.
Jetzt sind wir auf den Spuren von Franz Kafka in Prag unterwegs. Dabei verraten wir Ihnen, wo der Autor geschrieben, gewohnt und gearbeitet hat, aber auch, wo er seine Freizeit verbrachte. Dazu nun noch einmal Ferdinand Hauser. Sie hören eine Wiederholung vom April dieses Jahres.
Auf den Spuren von Franz Kafka.
Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat, naja, Sie wissen schon, Krallen. Wohl kaum ein Zitat wird im Zusammenhang mit Franz Kafka und seiner Beziehung zu Prag so oft zitiert, wie der Ausschnitt aus einem Brief, den der Student an seinen Freund Oskar Pollack schrieb. An zwei Seiten, so Kafka, müsse man Prag anzünden, am Wiescherad und am Radschien, dann gäbe es womöglich ein Loskommen. Über 120 Jahre nach dem Verfassen dieses Schreibens sind in Prag zahlreiche Plätze, Galerien und Museen nach dem weltbekannten Schriftsteller benannt. Die Spuren des Autors finden sich aber auch an eher ungewöhnlichen Orten, etwa im Botanischen Garten im Stadtteil Troja oder in der Zivilschwimmanstalt am Ufer der Moldau unterhalb des Lettner-Parks. Im Jahr 1907, Kafka war da gerade 24 Jahre alt, trat der Schriftsteller seine erste Anstellung an. Der Arbeitsplatz befand sich in einem prächtigen Neobarockpalais an der Ecke des Wenzelsplatzes und der Heinrichsgasse. Sein Sitz hatte hier die Prager Niederlassung der italienischen Versicherung Assicurazioni Generali. Judita Matiaschowa ist Journalistin und Publizistin. Mit Franz Kafkas Prag kennt sie sich aus, hat sie doch ein Buch geschrieben, das sich mit den Reisen des Schriftstellers und auch mit seinen Lebensstationen in der tschechischen Hauptstadt befasst. Wie gelangte der junge Mann in die italienische Versicherungsanstalt?
Die Anstellung hatte ihm einer seiner Onkel über verschiedene geschäftliche Kontakte vermittelt. Kafka sah das Ganze pragmatisch. Er war begeistert, dass die Firma ihren Sitz in Triest am Meer hatte. Und so entschied er, dass er nur strebsam genug sein und Italienisch lernen müsse, um in die Zentrale der Versicherung entsandt zu werden.
Doch daraus wurde bekanntermaßen nichts, denn Kafka blieb nur ein knappes Jahr in der Assicurazioni Generali. Die erlernten Italienischkenntnisse konnte er dennoch gebrauchen, denn schon bald, nachdem er den Posten bekommen hatte, startete er in einen Italienurlaub. Unter anderem besuchte er dort eine Luftfahrtschau, die ihn derart beeindruckte, dass er darüber seine erste und leider auch letzte Reportage schrieb, die in der Prager Tageszeitung Bohemia veröffentlicht wurde. Der ehemalige Sitz der italienischen Versicherungsanstalt sieht heute von außen etwa so aus, wie in jenen Zeiten, als Kafka hier ein- und ausging. Im Inneren wurde das Prager Palais aber mittlerweile umfassend umgebaut. Noch vor Beginn der Sanierungsarbeiten hatte der Fotograf Jan Jindra die Gelegenheit, das Haus zu besuchen und auch Kafkas ehemaliges Büro abzulichten. Matiaschowa berichtet.
Das Gebäude ist ziemlich groß. Es gibt dort viele Treppen und kleine versteckte Gänge. Jan Jindra konnte Kafkas Büro anhand von dessen Aufzeichnungen identifizieren. Das war eine der wenigen Möglichkeiten, einen authentischen Ort festzuhalten, an dem Kafka tätig war. Viele weitere, auch ganz grundlegende Orte sind mittlerweile nämlich verschwunden. In Prag ist die Lage zwar noch ganz gut, aber etwa im Zentrum von Paris, nur wenige Minuten vom Louvre entfernt, wurde vor einigen Jahren ein Hotel abgerissen, in dem Kafka einst untergebracht war. Heute steht dort ein modernes Einkaufszentrum.
Als Kafka seine erste Stelle antrat, lebte er mit seiner Familie im vierten Stock des Jugendstilhauses zum Schiff. Das Gebäude befand sich im jüdischen Viertel, nur wenige hundert Meter vom Altstädter Ring entfernt, am Ende der heutigen Parzhiska, die damals noch Niklasstraße hieß. Heute deutet nichts mehr auf das Haus hin. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde es nämlich während des Prager Aufstandes zerstört. An der Stelle des einstigen Hauses zum Schiff befindet sich heute das Hotel Intercontinental, das im Stil des Brutalismus errichtet wurde. 1912 schrieb Kafka in nur einer Nacht die Erzählung Das Urteil. Im selben Jahr entstand hier auch die Verwandlung. Sie wissen schon.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Die Verwandlung ist laut Judita Matiaschowa eines der wenigen Werke Kafkas, dessen Handlung sich klar verorten lässt.
Kafka wollte nie verraten, wo sich seine Geschichten abspielten. In keiner seiner Erzählungen oder Romane finden sich, bis auf eine Ausnahme, konkrete Ortsangaben. Der Leser weiß nicht, ob sich die Handlung in Prag, Friedland oder Sichem abspielt oder ganz woanders. All das bleibt seiner Fantasie überlassen. Dem deutschen Kafka-Experten Rainer Stach zufolge war die Wohnung aber wirklich der Ort, an dem sich die Verwandlung abspielt. Im Buch findet sich auch eine genaue Schilderung des Domizils. Es handelte sich in jedem Fall um eine große, vielgliedrige Wohnung mit zahlreichen Zimmern und einem eigenen Raum für die Dienerin. Kafka selbst blickte aus seinem Fenster auf die Moldau.
Von dort aus sah er auf die Zivilschwimmanstalt, die er schon von seiner Kindheit an besuchte. Er schwamm aber nicht nur gern, sondern hatte sogar ein eigenes Ruderboot, mit dem er gern auf der Moldau fuhr, wie Judita Matyášová erinnert.
Kafka war wirklich sehr sportlich. Viele denken ja heutzutage, er sei zeitlebens krank gewesen. Im Vergleich mit seinen Freunden, also etwa Max Brod oder Hugo Bergmann, stand er körperlich aber deutlich besser da. Er machte etwa ausgedehnte Spaziergänge, nicht nur in Prag, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus. Und er war ebenso anderweitig körperlich aktiv. Im Stadtteil Nusle widmete er sich bei einem Nebenjob dem Gärtnern. Zudem besuchte er das Pomologische Institut in Troja. Dass Kafka auch Gärtner war, wissen heute nur wenige. Es zeigt aber, wie breit seine Interessen gefächert waren.
Selbst wenn Franz Kafka heutzutage primär mit der Prager Altstadt verbunden wird, lassen sich seine Spuren genauso in anderen Vierteln der Moldau-Metropole finden. Außer in Nusle und Troja auch im Stadtteil Žižkov, konkreter in einer ehemaligen Asbestfabrik in der heutigen Straße Boživojova.
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg entschied sich Kafkas Familie, die Produktionsstätte aufzukaufen. Franz sollte stiller Gesellschafter werden. Das klang interessant für ihn, denn er hätte ein regelmäßiges Einkommen gehabt und intensiver Literatur schreiben können. Dann begann aber der Krieg und die Familienmitglieder, die die Anteile hatten, mussten einrücken. Kafka sollte nun die Aufsicht des Betriebs übernehmen und das passte ihm gar nicht.
Statt in der Fabrik zu arbeiten, heuerte Kafka in der Arbeiterunfallversicherungsanstalt in der Straße na Požičí an. Dort habe er sich schnell den Respekt seiner Vorgesetzten eingehandelt und sei dort bis zum Ende seiner beruflichen Laufbahn geblieben, so Matyášová.
In der Arbeiterunfallversicherungsanstalt bekam Kafka eine interessante Gelegenheit. Er hätte dort jahrelang eine niedrigere Beamtenfunktion haben können, aber er war Perfektionist und begann sich für das Versicherungswesen zu interessieren. Auf der Karriereleiter stieg er daher sehr schnell nach oben. Wegen seiner Leistungen vertraute man ihm die wichtigsten Landesteile an. Das waren die Gegend um Liberec und Jablonec in Nordböhmen, wo vor allem das Textilgewerbe angesiedelt war.
Einer der wohl malerischsten Orte, der in Prag mit Franz Kafka verbunden ist, ist das Haus Nummer 22 im Goldenen Gässchen auf der Prager Burg. Franz Schwester Ottla mietete das Gebäude 1916 an und vermietete es von Zeit zu Zeit an ihren Bruder. Entgegen der landläufigen Ansicht sei Kafka aber nicht zum Schlafen und Wohnen hierher gekommen, sondern lediglich zum Arbeiten, betont Matyášová.
Ottla hatte einen Mann kennengelernt, die beiden waren aber noch weit davon entfernt zu heiraten. Sich in der elterlichen Wohnung zu treffen, war selbstverständlich nicht möglich. Deshalb unterhielt sie dieses Haus, das sie Franz öfter zur Verfügung stellte. Für ihn war dieser Ort sehr wichtig, denn Kafka war lärmempfindlich, weshalb er zumeist in der Nacht schrieb. In das kleine Häuschen kam er deshalb sehr gern.
In einem Brief an Felice Bauer schrieb Kafka einmal über das Haus:
Heute entspricht es mir ganz und gar. In allem, der schöne Weg hinauf, die Stille dort, von einem Nachbar trennt mich nur eine sehr dünne Wand, aber der Nachbar ist still genug. Ich trage mir das Abendessen hinauf und bin dort meistens bis Mitternacht. Dann der Vorzug des Weges nach Hause. Ich muss mich entschließen, aufzuhören. Ich habe dann den Weg, der mir den Kopf kühlt. Und das Leben dort, es ist etwas Besonderes, sein Haus zu haben. Hinter der Welt die Tür nicht des Zimmers, nicht der Wohnung, sondern gleich des Hauses abzusperren. Aus der Wohnungstür geradezu in den Schnee der stillen Gasse zu treten.
Als stille Gasse kann man das goldene Gässchen heutzutage kaum noch bezeichnen. Eher zutreffend ist dieses Attribut im Jahre 2024 vielleicht noch für das Palais Schönborn auf der Kleinseite. Dort hat heute die Botschaft der USA ihren Sitz. Kafka bezog im Winter 1916 eine Wohnung in dem Anwesen in der Marktgasse nach seiner Rückkehr aus München. In einem Brief an Felice schwelgte Franz nach der Besichtigung von seinem künftigen Domizil.
Es war wie die Erfüllung eines Traumes. Ich ging hin. Zimmer hoch und schön, rot und gold, wie etwa in Versailles. 4 Fenster in einen ganz versunkenen stillen Hof, 1 Fenster in den Garten. Der Garten. Wenn man in den Torweg des Schlosses kommt, glaubt man kaum, was man sieht. Durch das Halbrund des von Karyatiden flankierten zweiten Tores sieht man von schön verteilten, gebrochenen, verzweigten, steinernen Treppen an den großen Garten eine weite Lehne langsam und breit hinaufsteigen bis zu einer Gloriette.
Kafkas Begeisterung währte jedoch nicht lang, denn er bekam zwar eine Wohnung in dem prächtigen Palast aus dem 17. Jahrhundert, es war jedoch eine andere, die deutlich kleiner war. Judita Matyáshová sagt:
Diese Wohnung war ein ungemütlicher, großer Ort mit hohen Decken. 1917 litt Kafka dann erstmals unter gesundheitlichen Problemen. Von seiner Tuberkulose-Diagnose erfuhr er während seiner Zeit in dieser Wohnung.
Nur 8 Monate lebte Kafka im Palais Schönborn, von März bis Dezember 1917. Dann zog er zurück zu seinen Eltern in das Oppelthaus an der Ecke des Altstädter Rings und der Pariser Straße. Aber wo hat Kafka eigentlich seine Freizeit verbracht? Durch ein Buch von Hans Zischler weiß man, dass Kafka gern ins Kino ging, etwa ins Ponrepo, das damals in der Karlsgasse angesiedelt war, oder ins Kino Luzerna. Judita Matyáshová sagt außerdem:
Was vielleicht gar nicht so bekannt ist, ist, dass Kafka überzeugter Vegetarier war. In seinen Reisetagebüchern erwähnt er häufig vegetarische Restaurants. Natürlich ging Kafka auch öfter ins Kaffeehaus. Das bekannteste ist wohl das Café Arco, unweit des heutigen Masaryk-Bahnhofs. Er besuchte aber auch das Café Louvre und weitere gastronomische Betriebe. Sich Kafka aber als einen Intellektuellen vorzustellen, der mit einem Kaffee und einem alkoholischen Getränk in einer Wirtschaft sitzt, würde in die Irre führen.
Stattdessen habe man Kafka viel öfter in den Prager Parks antreffen können, meint Matyáshová. Als er für einige Zeit in der Straße Polska im Stadtteil Vinohrady lebte, die damals noch Neruda-Gasse hieß, ging er regelmäßig im Riga-Park spazieren. Einer seiner Lieblingsorte waren zudem die Hotek-Anlagen in der Nähe der Prager Burg. Von dort aus hat man auch heute noch einen tollen Blick über die Stadt an der Moldau. Über einen seiner Spaziergänge hier schrieb Franz Kafka in seinem Tagebuch:
In den Hotek-Anlagen gesessen, schönster Ort in Prag. Vögel sangen, das Schloss mit der Galerie, die alten Bäume mit vorjährigem Laub behängt, das Halbdunkel. Soweit also Franz Kafkas Prag. Am Dienstag hören Sie bei uns eine Sondersendung, und zwar blicken wir noch einmal zurück auf unser Programm im Jahr 2024. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.